dieses ganze Thema, wie viel Retention ist überhaupt Personalarbeit und wie viel nicht? Also wie viel bin ich als HR-Abteilung dafür verantwortlich, dass jemand im Unternehmen verbleibt oder nicht? Und dann haben wir ein bisschen über unser Selbstwert als Personalerinnen gesprochen und kamen dann zu dem Punkt, dass wir sehr oft miterleben, dass es HRlerInnen gibt, die zwar sagen, wir wollen den Platz am Tisch haben und wir wollen mitentscheiden, was passiert, aber überhaupt nicht die Connection zum Team haben.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein riesengroßes Willkommen von mir und Anjali zu Staffel 2 von HR ungeschminkt, der ehrliche Personalpodcast. Wir konnten es kaum erwarten, dass wir mit der nächsten Staffel starten können. Wir sind total happy. Anjali und ich haben uns total vermisst, haben es ganz doll vermisst, über HR-Themen zu sprechen und haben natürlich euch auch vermisst. Was erwartet euch eigentlich in Staffel 2 und welche Folgen hatten wir jetzt eigentlich schon zum Auftakt? Ich würde sagen, lass uns doch mal damit starten, oder liebe Anjali?
Hallo, liebe Annika. Wie schön, wieder hier zu sein. Ich habe mich sehr gefreut, auch in meiner Freizeit jetzt über HR zu reden. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir wieder da sind. Und ich freue mich auch, dass wir über Retention reden. Nicht, dass wir Recruiting nicht geliebt haben als Thema. Annika und ich sind in der zweiten Staffel von unserem HR-Ungeschminkt-Podcast, in dem wir einen echten, unverfälschten Blick aus der Personalabteilung mit euch teilen. In der ersten Staffel haben wir uns komplett dem Thema Talent Acquisition zugewendet. Und wie immer starten wir nicht mittendrin mit Retention, sondern wir haben drei Auftaktfolgen gehabt. Ich liebe die Ammer-Folge, die Ask Us Anything mit den Rookies. Hört doch am besten einfach selber rein, wenn ihr noch nichts gehört habt. Und worum geht's denn in unserer Retention-Staffel? Auch da hangeln wir uns an der Employee-Journey entlang. Wir reden im Grunde in den ersten Folgen ganz allgemein darum, was ist Retention, was ist People and Culture, was ist dieses Phänomen mit HR und dem Purpose. Gehen dann in die wirklich operative Personalbetreuung, in der wir darüber reden, was ist denn Personalbetreuung, was ist Compensation, welche Tools brauchen wir, wann skalieren wir, und dann tauchen wir ab in das ganze Thema New Work, Employee Engagement, wer kümmert sich überhaupt um wen, Führung, Benefits, und am Ende sprechen wir über Performance Management und auch Low Performance Management, und wie immer haben wir ganz, ganz viele Deep Dives von HR gegen Rassismus, HR für Sustainability. Wir haben eine ganz aufregende Diversity-Idee für euch und wie immer ganz, ganz tolle Gästinnen.
Eine Sache, die mir noch einfällt, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt vielleicht heute das erste Mal dazu schalten, wollen wir uns vielleicht noch mal kurz vorstellen?
Du meinst, wir sind noch nicht super berühmt?
Ich glaube nicht.
Ironie, Freunde, Ironie.
Ich glaube, der Fame reicht noch nicht aus.
Wobei, ich war neulich auf einer Party.
Eine HR-Party?
Ja, es war eine HR-Party. Wir machen manchmal sehr, also ich war auf dieser HR-Party und dann sagt jemand, ich lerne mit euch HR. Und irgendwie fand ich das ganz toll. Also er hat mir erzählt, er hat umgeschult und ist jetzt Quereinsteiger und hat jetzt HR, macht er jetzt mit und hat das gesamte Talent Acquisition Handwerk über unseren Podcast sich vertieft. Und irgendwie fand ich das, hat mir das ganz warme Gefühle gemacht.
Mir geht immer total das Herz auf, wenn ich sowas höre.
Deswegen Grüße gehen raus.
Ich wurde bei 2 HR-Netzwerktreffen auch schon mal auf dem Podcast angesprochen und ich freue mich auch einfach über jede LinkedIn-Nachricht. Ich finde es schön, dass du nochmal klargestellt hast, dass es sich um eine HR-Party gehandelt hat. Ich muss sagen, wenn du mir jetzt gesagt hättest, warst du in Berlin auf dem Rave und da kam jemand.
Nein.
Ich glaube, dann würde ich mir echt, ich weiß gar nicht, ob ich mir Sorgen machen würde. Ich glaube, ich fände das ziemlich cool.
Gut, genug off-topic.
Themenwechsel.
Annika, ich habe, als ich versucht habe,
wir wollten uns noch vorstellen, Frau Mauer.
Ach so, wir wollten uns noch vorstellen, Entschuldigung.
Aber dann fangen Sie doch mal an mit der Vorstellung, Frau Mauer. Liebe Anjali, wer bist denn du überhaupt?
Ja, Ich bin die Anjulie und neben dem wundervollen HR-Podcast HR Ungeschminkt habe ich auch eine Beratungsfirma gegründet, die PeoplePace heißt, wo ich mir zum Ziel setze, Personalabteilungen zu helfen, zu People and Culture zu transformieren und dass währenddessen sie tolle Prozesse und Strukturen haben, wie wir ja schon ganz, ganz oft besprochen haben, im Jenga-Turm-Beispiel, wenn die Basis nicht funktioniert, kannst du keine wertschöpfende Personalarbeit machen. Und genau das mache ich jetzt und berate ganz, ganz viele tolle PersonalerInnen dabei, wie sie skalierbar Prozesse und Strukturen aufbauen, die auch noch people-centric sind. Und es ist ganz toll.
Das Jenga-Beispiel zieht sich durch, ne?
Ja.
Ist einfach das Beste. Ja, ich bin Annika. Ich bin seit Mai diesen Jahres CHRO von Statista. Bin ansässig in Hamburg und wenn ich nicht bei Statista tätig bin und nicht den Podcast aufnehme mit Anjulie, bin ich noch bei ein paar anderen Sachen aktiv. Ich bin Expert-Partnerin für den Bereich HR Tech bei Picus Capital, sitze im Advisory Board bei Junto, dem E-Learning-Anbieter, und darf den Pavlo dabei unterstützen, seine gemeinnützige Organisation Queer Mentor aufzubauen.
Wir sind natürlich auch auf LinkedIn, folgt uns einfach, seht uns alles. Annika, als ich versucht habe, den Leuten zu erklären, worüber wir diese Folge sprechen oder in der ganzen Staffel, fand ich es total schwierig, das zu greifen, weil wir haben ja natürlich dieses We want to retain the best talent als klassischen Mission Statement von HR mit. Und dann ist mir aufgefallen, was heißt denn retain und retention? Heißt es einfach nur, keiner geht, alles bleibt beim Alten? Und damit steigen wir gleich ein.
Genau, Achtung, Ironie, das heißt, niemand darf das Unternehmen verlassen, egal wie happy, unhappy, 0% Fluktuation. Nein, das war natürlich ein Witz. Mir geht's aber genauso wie dir. In Vorbereitung auf die Folge habe ich mich gefragt, was zum Henker ist eigentlich Retention genau? Das Wort ist gerade, finde ich, so sehr in aller Munde. Retention ist das neue Recruiting. Retention wird immer wichtiger. Ich stimme dem Thema auch zu. Ich bin aber der Meinung, man muss es ein Stück mehr aufbohren, weil dieses ganze Thema lässt auch ganz viel Fehlschlüsse daraus ziehen, wenn man es nicht richtig aufbohrt. Und ich freue mich einfach total darüber, dass wir das heute diskutieren, bin ich ganz ehrlich, weil ich glaube, wir können uns da wunderbar austauschen.
Also ich habe es jetzt versucht, für mich selber zu übersetzen mit dem zugegebenermaßen nicht ganz so international klingenden Begriff der Mitarbeiterbindung und aus HR-Sicht der Personalbetreuung. Für mich wäre praktisch die Logik zu sagen, gute Personalbetreuung führt zu höherer Mitarbeiterbindung, erhöht die Retention. Auch wenn ich mir angucke, was wir eben sonst in der Staffel noch besprechen, dass es eben irgendwie darum geht, all das, was mir auf meiner Employee Journey während meinem Sein im Unternehmen passiert. Also von die erste Ansprache im Arbeitsvertrag wahrscheinlich bis hin zu, wenn ich austrete. Alles, was in diesem Bereich passiert, zahlt für mich auf die Retention ein oder eben auch nicht.
Bin ich total bei dir, um auch das Thema schon mal vorwegzunehmen. Ich meine, wir haben da ja bereits in der ersten Staffel in Summe viel drüber gesprochen. Wir sprechen jetzt in der zweiten Staffel auch ganz viel darüber. Retention bedeutet nicht nur, dass ich fancy Projekte an der Stelle mache und dass ich immer total am Zahn der Zeit bin, was neue Trends angeht, sondern da ist ja wieder der gute Jenga-Turm. Es bedeutet auch, dass ich meine Basics im Griff habe, dass ich mich fokussiere. Lass uns doch da mal einsteigen. Anjulie, du hast mir gestern eine Sprachnachricht geschickt, ganz excited, dass sie gerne mit einer Anekdote reinstarten möchte. Ich bin ganz gespannt. Ich kenne nämlich die Geschichte auch nicht, hat sie mir gestern nämlich noch nicht verraten.
Ich hatte es ja eben schon angedeutet. Ich habe versucht zu erklären, worüber wir denn eine Staffel lang zum Thema Retention und HR reden, weil meine Gesprächspartnerin, auch Personalerin, fand das nicht so richtig greifbar. Dieses ganze Thema, wie viel Retention ist überhaupt Personalarbeit und wie viel nicht? Also wie viel bin ich als HR-Abteilung dafür verantwortlich, dass jemand im Unternehmen verbleibt oder nicht? Und dann haben wir ein bisschen über unser Selbstwert als Personalerinnen gesprochen. und kamen dann zu dem Punkt, dass wir sehr oft miterleben, dass es HRlerInnen gibt, die zwar sagen, wir wollen den Platz am Tisch haben und wir wollen mitentscheiden, was passiert, aber überhaupt nicht die Connection zum Team haben. Also es ging da um ein Beispiel, dass alle Außendienstler zusammengekommen sind und der Chef der HR, also der Personalchef, einfach gar nicht mit denen interagiert hat. Wir kamen dann darauf, dass für mich der größte Teil der Retention und der Kulturarbeit von HR daraus besteht, dass du deinem Team zuhörst, dass du weißt, wer deine Mitarbeitenden sind, dass du weißt, wie es denen geht, dass du denen viel, viel mehr Zeit und Energie auf diese persönliche Ebene bauen musst. Und dann kamen wir darauf, dass es für einige Personale überhaupt nicht so ist, sondern die sehen, mein Job ist, dass der Arbeitsvertrag korrekt ist, mein Job ist zu sehen, dass die Gehaltsabrechnung richtig ist und alles andere wird schon jemand anderes tun. Und für mich ist ein Riesenteil von Retention und HR eben zu sagen, nee, mein Job ist es zu hören, wie geht's den Leuten, auf Zwischentöne in der Kultur zu hören. Gibt es vielleicht Themen, wo ich immer wieder höre, dass Leute unzufrieden damit sind und das weist auf ein strukturelles Problem sind? Und für mich war das Takeaway, ich kann nicht vernünftige Retention machen, also das, was über die operative Personalbetreuung hinausgeht, wenn ich nicht mit dem Team connected bin. Und das heißt für mich, du musst als HR Coffee-Check-Ins machen, du musst Check-Ins anbieten, du musst mit den Leuten Mittagessen gehen, du musst auf Partys nicht nur mit deinen drei Kolleginnen im HR-Team stehen, sondern sich den Schuh anzuziehen oder das Mindset zu haben, ich höre, wie es dem Team geht und spiegel das der Geschäftsführung, ich spiegel das dem Team, ich messe das gegen meine Maßnahmen. Und mir ist aufgefallen, dass ich oft von Personalern höre, dass sie sagen, ach krass, hätte ich gar nicht so gesehen. Oder von Teammembern, die sagen, ach, das macht HR auch. Ich wäre gar nicht zu HR gegangen mit dem Problem. Und meine Message ist jetzt schon am Anfang in der ersten Auftaktfolge, ihr könnt keinen Sitz am Tisch verlangen, wenn ihr nicht wisst, wie es dem Team geht. Deswegen, natürlich müsst ihr proaktiv mit den Leuten reden. Und wenn ihr das nicht wollt, total fein. Aber ich glaube, dann ist der Anspruch zu sagen, wir vertreten People and Culture bei uns in der Firma, auch falsch.
Eure Aufgabe ist es, den Puls des Unternehmens zu verstehen. Und ja, da gibt es ganz viele tolle Tools zu. Es gibt ganz viele tolle quantitative Möglichkeiten, den Puls und die Stimmung des Unternehmens zu quantifizieren. Nichtsdestotrotz braucht ihr ein Gefühl für die Organisation. Und Gefühl bekommt man am meisten zwischenmenschlich. Und es ist einfach eure Aufgabe. Das wäre ja so, wie wenn euer CFO irgendwie sagen würde, ja, ich kann die P&L, ich krieg die Bilanzen hin. Hä, was so im Markt abgeht, wieso die Margen unserer Wettbewerber sind, habe ich überhaupt keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Das wäre halt schon schwierig.
Oder der Sales Manager sagt, ich weiß gar nicht, welche Zielgruppe was kauft. Ganz oft reicht es eben nicht zu sagen, die Geschäftsführung muss HR einen Tisch am Platz geben, sondern ihr müsst auch zeigen, dass ihr da Mehrwert bringt.
Vielleicht plaudere ich da jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen. Ich habe ja im Mai bei Statista angefangen. Statista ist mittlerweile 1300 Mitarbeitende groß, sitzt global über diverse Standorte verteilt. Ich würde jetzt sagen, ich bin keine klassisch introvertierte Person, wenn man mich kennt. Aber ich bin jemand, mir fällt es zum Beispiel total schwer, in Räume zu kommen, wo x Leute sitzen, stehen, sich unterhalten, also sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext, dort mich dann mit Menschen zu vernetzen und anzufangen, halt irgendwie möglichst viel in Gespräche zu gehen. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen bei meinem Start bei Statista, dass das nichts ist, was bei mir so total natürlich kommt. Ja, also es gibt Situationen, da bin ich tief im Herzen so ein bisschen socially awkward, muss ich auch ganz ehrlich sagen, und eher so die zurückgezogenere analytische Person. Nichtsdestotrotz weiß ich, es ist zum Henker einfach mein Job. Und werdet euch dieser blinden Flecken bewusst und überlegt euch Strategien, wie ihr da über euren Schatten springt, weil es gibt an der Stelle nicht die Ausrede zu sagen, oh, das liegt mir nicht. Ja, das mache ich dann nicht. Das gehört zu dieser Rolle dazu. Punkt.
Ja, beziehungsweise dann hire dir jemanden im Team, der das gut macht. Also wenn ihr wirklich, was ich übrigens gar nicht glaube, weil Leute gehen ja klassischerweise ins HR, weil sie den People-Faktor mögen. Aber wenn ihr merkt, das fehlt bei euch noch, dann holt euch so jemanden.
Ja.
Worüber reden wir denn jetzt die ganze Staffel? Erzähl doch mal.
Was gehört zu Retention? Du hast es ja gerade schon so schön gesagt. Für mich gehören zu Retention sämtliche Touchpoints, die eine Person hat, während er oder sie im Unternehmen ist. Das ist jetzt wieder ein sehr breiter Faktor. Das bedeutet aber für mich, jeder einzelne Berührungspunkt von der Payroll, vom ersten Mal Mitarbeiterstammdaten ins HR-Tool einpflegen, bis hin zum Onboarding, Learning und Development, Vergütungsstrukturen, meiner Performance-Gespräche, der generellen Performance-Kultur und Unternehmenskultur. Alle diese Sachen zahlen auf die Retention ein. Retention bedeutet aber auch nicht, dass alle Mitarbeitenden in eurem Unternehmen für immer im Unternehmen bleiben sollen, weil die Maßnahmen und Touchpoints, die ihr anbietet, dafür sorgen, dass alle Mitarbeitenden immer bei euch bleiben und ihr eine Fluktuation von null habt. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Wie schaust du denn da drauf, liebe Anjuli?
Also ich habe lange überlegt, was dazugehört, und dann habe ich das verprobt, was du gerade gesagt hast, in der Praxis und habe gedacht, okay, also mein Arbeitsvertrag und mein Onboarding fördert meine Retention. Okay, das würde ja bedeuten, wenn das Onboarding super gut ist, dann bleiben die Leute. Und dann habe ich gedacht, nee, so stimmt es ja nicht. Und ich finde eigentlich immer ganz gut, auch wenn die Theorie natürlich etwas ausgelutscht ist und wir alle sie schon tausendmal gehört haben, diese Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg ganz gut. Die sagen ja, es gibt im Grunde diese Motivatoren und die Hygienefaktoren. Und wenn die Hygienefaktoren nicht befriedigt sind, bist du unzufrieden und die Motivatoren motivieren dich. Und das ist ein bisschen verkürzt, aber gerade für HR und Mitarbeiterbindung, finde ich, passt das ganz gut, weil niemand kündigt, weil die HR die Bescheinigung nicht ausstellt. Also wenn alles andere ganz toll ist in deinem Job, dann wirst du nicht kündigen, weil die HR die Bescheinigung nicht gut macht oder lange braucht. Die HR kann ganz, ganz toll sein, wenn die Führungskräfte sich aufführen wie die ersten Menschen, wird es nicht darüber hinweg täuschen. Auch da wieder das Jenga-Beispiel, wir müssen diese Hygienefaktoren sauber abbilden. HR darf einfach nicht Kopfschmerzen bereiten. Weißt du, was ich meine? Dass man immer sagt, boah, wenn ich zur HR muss, dann weiß ich, es wird nervig.
Total.
Und wir kennen alle diese HR-Abteilung, ne? Wo man sagt so, oh, jetzt Passierschein 37b. Und das ist es für mich.
Asterix und Obelix.
Ja, klar.
Das ist das nächste Beispiel wie der Jenga-Turm. Ich liebe es, wenn du so eine Passierschein A38 HR-Abteilung bist. Weißt du was? Ich finde, es gibt Themen, da muss HR qua Rolle nervig sein, weil die Themen total nervig sind. Und da wird nie jemand sagen, cool, du hast mir irgendwie gerade gesagt, dass folgendes Thema auf Steuerklasse 6 besteuert werden muss. Geil, dass ich mehr von meinem Brutto nochmal abgeben darf als geplant. Ich stimme dir da total zu. Man sollte als HR-Abteilung zusehen, dass man diese Themen nicht noch nerviger gestaltet, als sie sein müssen. Punkt 1. Punkt 2. Ich stimme dir auch zu, dass jetzt niemand kündigt, weil irgendwie eine Bescheinigung falsch ausgestellt ist. Ich muss aber schon sagen, wenn irgendwie den fünften Monat in Folge die Gehaltsabrechnung irgendwie crap ist und man x Fehler drin hat, dann ist das schon ein Thema, wo ich jetzt sagen würde, das geht an die Substanz. Das finde ich super schwierig.
Ja.
Das heißt, da möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, Leute, diese Basics müssen sitzen, und dass man irgendwo eine kleine Fehlerquote in der Payroll hat, passiert.
Aber guck, dass es nicht immer bei der gleichen Person passiert.
Genau, und seht zu, dass ihr diese Themen ordentlich aufgleist. Es wird niemand zu euch kommen und sagen, danke für diese tollen Learning- und Development-Pläne, die ihr aufgesetzt habt. Ich liebe sie, das macht mir ganz toll Spaß. Und das kompensiert mich auch total dafür, dass ich jetzt den fünften Monat in Folge ein falsches Fixgehalt bekommen habe. Das macht überhaupt nichts, das L&D war aber super. Diese Konversation werdet ihr auch nicht führen.
Was ich immer gucken würde als erster Schritt für die Retention oder das positive Gefühl, was du mit deinem Arbeitgeber verbindest. Im allerersten Schritt muss man einmal gucken und sich daran erinnern, dass HR widerspiegelt für alle sichtbar, was für ein Mindset das Unternehmen den Mitarbeitenden gegenüber hat. Das heißt, dieses Beispiel von der Annika mit fünfmal das Gehalt falsch, natürlich wird der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht sagen, boah, die Annika hat das jetzt fünfmal falsch gemacht, um mich zu ärgern, sondern das Gefühl, das da ist, wird sein, ich werde hier nicht ernst genommen als Arbeitnehmer. Es wird nicht ernst genommen, dass ich meine Miete bezahlen muss, dass ich Bedürfnisse habe, dass es natürlich Stress ist, wenn mein Gehalt falsch ist. Und genauso Dauerbescheinigung, Kommunikation, Arbeitsverträge. Das ist nicht die Annika oder die Anjuli hat einen flapsigen Ton oder ist sehr streng oder wie auch immer der Arbeitsvertrag sich liest, sondern das spiegelt wieder, wie das Unternehmen die Leute behandelt in der Wahrnehmung. Und deswegen, das wäre immer mein erster Schritt zu gucken. Aber das ist nur die Basic Retention. Die richtig spannende Retention ist für mich Gehaltsbänder, Organisationsstruktur, Jobtitel. Wie wird entschieden, wer befördert wird? Wie gehen wir mit Low Performern um? Was für Benefits haben wir? Wie flexibel sind wir in den Benefits? Wie viel Homeoffice erlauben wir? Das sind für mich Jenga-Turm oder Zwei-Faktoren-Theorie ja die Sachen, die den Impact machen. Und eben dieses ganze Thema Kulturmanagement. Und ohne vorgreifen zu wollen, weil wir werden natürlich eine eigene Folge dafür nächste Woche haben. Kann ich als HR die Kultur managen? Ist es mein Job? Bin ich verantwortlich dafür, ob Leute motiviert sind, wie Leute geführt werden? Ist das alles bei mir?
Ich finde gerade der Faktor, und dann höre ich auch damit auf, wenn ich höre, dass Leute sagen, aber HR oder meine Führungskraft ist doch dafür verantwortlich, mich zu motivieren. Tut mir wirklich leid, dass ich das jetzt so sage. It's Bullshit. Motivieren muss sich jede Person selber. Führungskräfte sind nicht dafür da, euch zu motivieren. Führungskräfte können aber extrem viel tun, um euch zu demotivieren, ja? Und da sind wir beim Thema Führungskultur. Nein, es ist nicht die Aufgabe von HR, alle Menschen zu motivieren. Es ist, finde ich, auch nicht die Aufgabe, alle Menschen glücklich im Unternehmen zu machen. Da kriege ich auch immer Plack, wenn ich das höre, dass jemand sich als HRler auch als Chief Happiness Officer beispielsweise positioniert. Don't do it. Ihr solltet aber dafür sorgen, dass eure Kultur Menschen nicht demotiviert und nicht aktiv unhappy stimmt, dass es eine transparente Kultur ist, dass ihr ein System schafft durch HR und durch Multiplikatoren, also durchs Business, durch eure Führungskräfte, durch eure Kolleginnen, dass ihr diese als Motivatoren so weit befähigt, dass ihr gemeinschaftlich ein System schafft, in dem Menschen produktiv, gut und mit ihrem besten Ich agieren können und produktive Arbeit für das Business leisten können, in dem ihr seid.
Ja, finde ich auch. Und HR ist dafür da, Strukturen zu bauen, die die Retention im Sinne der Werte, also der gewünschten Werte oder der kommunizierten Werte, verstärken. Wenn wir zum Beispiel zum einen sagen, wir wollen das bestmögliche Ergebnis bei allem. Also man hat ja gerne so Werte mit wir wollen alles.
Sind halt auch total messbar. Sorry fürs Unterbrechen.
Ja, genau. Wir sind alle ganz toll. Nee, aber wenn wir sagen, wir wollen eine leistungsorientierte Unternehmenskultur haben, dann ist es für mich die Aufgabe von HR, ein Performance-Management-System zu etablieren, das genau diese Verhaltensweisen fördert. Ist für mich ein ganz klassisches Beispiel, wie HR Einfluss nimmt auf die Kultur, weil was ja gar keinen Sinn macht, ist, wenn ich sage, ich will leistungsorientiert sein und zum Beispiel Ergebnisse nicht in dem Performance Management mit einfließen lasse. Das andere Beispiel, was wir haben es schon so oft gesagt und es wird eine eigene Folge dazu geben und jeder, der dazu Fragen hat, fragt mich bitte wirklich, Exit Management, Riesenthema. Wir können nicht als Wert haben, wir begegnen uns auf Augenhöhe und wir lieben Menschen. Und dann hat HR keine vernünftige Regelung für ein Exit-Management, sondern Leute werden Freitag um 17 Uhr am letzten Tag der Probezeit ohne Vorwarnung gekündigt. Und ich freue mich so sehr auf diese Staffel, weil ich finde, das wird ganz, ganz oft unterschätzt und hat so einen riesen Impact. Und ich finde, genau das ist Retention-Management von HR. Das bedeutet nicht, dass niemand kündigt. Das bedeutet nicht, dass HR entscheidet, wer gekündigt wird oder wer befördert wird, sondern es geht darum, dass wir Strukturen im Geiste der Unternehmenskultur zur Verfügung stellen. So, wie ihr hört, ich bin sehr aufgeregt bei dem Thema, weil ich finde, man kann da wirklich so einen krassen Unterschied machen. Die Leute werden es euch so danken, wenn eure Strukturen diese Werte befördern.
Amen. Ich finde, ein wichtiges Thema ist da auch, wie Anjali gerade gesagt hat, Authentizität. Also wie genau lebt ihr eure Werte in euren Strukturen? Ihr sagt, ihr seid ein stark performance-getriebenes Unternehmen, habt dann aber irgendwie Grids, die ausschließlich nach Betriebszugehörigkeit gehen. Passt das zusammen? Nada, gar nicht. Wann hat ein Unternehmen gute Values? Ich finde, wenn die Values nicht so generisch sind, also wenn man sich wirklich einmal Gedanken gemacht hat, diese vernünftig aufzusetzen, wofür möchte ich eigentlich stehen, wie operationalisiere ich das? Ich habe jetzt für eine andere Übung vor ein paar Wochen, habe ich mal so ein bisschen geschaut, was sind eigentlich gute Beispiele, wann ein Unternehmen zu generische Werte hat und habe mich mit ChatGPT darüber unterhalten, in DAX 40 und im S&P 500, was eigentlich die Werte sind, die dort am meisten genannt werden. Die unterscheiden sich in den jeweiligen Kulturen. DAX 40, Deutschland, ich muss gerade überlegen, waren es Innovation.
Aber such das doch nochmal für die Value-Folge dann auch raus. Mehr detailliert, das ist ja super spannend.
Das werde ich tun. Das waren Innovation, Kundenfokus und Nachhaltigkeit. Und ich glaube im S&P 500, ja, ich suche es nochmal für die Value-Folge raus, aber waren es Kundenzentrierung, Kollaboration und ich glaube auch Innovation. Und das sind überhaupt, finde ich, keine per se schlechten Werte. Aber welches Unternehmen würde denn jetzt sagen, ich sage es jetzt mal bewusst überspitzt.
Ja, ja, ich mag meine Leute
genau,
nicht.
Meine Kunden sind mir scheißegal. Ich finde Innovation blöd. Ich mag den Status quo. Umwelt scheiße ich drauf. Ist mir auch egal. Und was hatten wir noch? Ach genau, Integrity war noch im S&P 500. Jetzt habe ich's. Und ich verhalte mich super unintegrer und Compliance und Themen sind mir egal. Also dreht das doch mal um. Welches Unternehmen würde das denn sagen? Das ist so ein Beispiel von, wie Values, wenn du sie halt generisch machst, die Kultur nicht treiben. Also Enron beispielsweise, wir kennen ja alle den Enron-Skandal, wenn du bei denen in die Werte geschaut hast, da stand übrigens auch Integrity drin. Haben die das gelebt? Nö.
Bei hier VW, Transparenz und Kunden. Das, was du sagst, erlebe ich ganz, ganz oft bei Kunden. Ich habe nämlich bei ganz vielen Kunden jetzt Value-Workshops gemacht und ein Feedback, was ich immer wieder gekriegt habe, war, dass sie total glücklich waren, dass es eben nicht dieses super generische, wir mögen unsere Leute sind, sondern dass ein krasser Benefit war, dass ich eben gleich geguckt habe, welche Strukturen müssen wir dann anpassen, welche Initiativen von People-Seiten müssen wir adjustieren, damit es funktioniert. Und ich habe ganz oft gekriegt, jetzt leben wir unsere Values wirklich. Aber wir gehen jetzt weg von den Values, wir haben ganz viel darüber geredet, ihr hört schon, es ist ein Riesenteil von Retention. Ich liebe dein Beispiel. Wer mag denn keine Menschen?
Wie ihr merkt, Anjali und ich sind jetzt ganz viel in verschiedene Themen reingepiekst und konnten darüber sehr viel reden. Ich hoffe, das gibt euch einen kleinen Geschmack als Auftakt. Was genau bedeutet eigentlich Retention? Und ihr seht, dieses Thema ist groß und vielfältig. Und bevor wir gleich auch schon zum Wrap-up der ersten Folge kommen, habe ich noch eine Frage. Anjali, ich muss schon lachen. Das wird jetzt eine ironische Frage.
Eine sehr lachende Folge heute. Wir haben heute sehr viel Spaß offensichtlich.
Anjali, was bedeutet eigentlich, wenn ich mit meiner Retention gut bin? Bedeutet das, dass meine Fluktuation im Idealfall bei 0% ist? Es sei denn, vielleicht jemand verabschiedet sich mal in Rente. Oder was ist denn eigentlich mein Ziel dahinter? Wie messe ich das?
Wie messe ich die gute Retention? Wenn ich Fluktuation gleich null als Retention-Messung nehme, ist es für mich so ein bisschen, als würde ich den Inhalt meiner journalistischen Qualität an den Anzahl der Klicks bemessen. Natürlich ist es nicht Fluktuation, weil ich glaube ganz fest daran, dass es gut ist für Leute als auch für das Unternehmen, nicht im gleichen Unternehmen zu immer zu sein. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Leute gehen. Wir sprechen sicherlich ja auch noch darüber, dieses ganze Thema Boomerang Hiring. Also ist es nicht total gut, wenn ich gehe, wenn das Unternehmen gerade keine Wachstumsmöglichkeiten für mich anbietet, aber die Retention und die Employee Journey ist so gut, dass ich vielleicht nach 5 Jahren wiederkomme und dann als Teamlead. Das heißt, für mich wäre die Messung eher, klassischerweise würdest du deinem Freund oder deiner Freundin empfehlen, hier zu arbeiten, also der Employee Net Promoter Score. Dann auch, wie sehr halte ich mich an meine Werte oder wie sehr nehmen die Mitarbeitenden wahr, dass ich konsistent mit meinen Werten bin. Und dann natürlich vielleicht gar nicht die Fluktuation, auch da muss man ja unterscheiden. Also wenn alle Leute Wut kündigen, dann sagt das sicherlich was aus. Aber wenn man sich auf Augenhöhe trennt, ich glaube letztlich kann ich schon über das Employee Engagement schauen, wie glücklich die Leute sind und wie gut meine Retention ist. Und ganz ehrlich, Annika, jetzt mal Hand aufs Herz und für alle da draußen doch auch. ihr seht das doch. Ihr seht doch, wenn ihr in einem Unternehmen seid, ob die Leute da alle total genervt und abgekämpft arbeiten und eigentlich kein gutes Wort an ihrem Arbeitgeber lassen intern und die ganze Zeit gemotzt wird oder nicht.
Ich stimme dir dazu. Wir werden auch aufs Thema Listening natürlich kommen. Für mich ist es ein absoluter Kern, sich das ganze Thema anzuschauen. Engagement, Fragebögen. Wie oft stelle ich Fragen, nicht nur wie es den Mitarbeitenden eigentlich geht, sondern wirklich konkret auf verschiedene Touchpoints entlang der Employee Journey, auf die Kultur, auf Performance-Systeme, auf Vergütung. Wie zufrieden sind da eigentlich Mitarbeitende drauf? Und daraus eben neben diesem persönlichen Thema, dass man sagt, man muss nah an der Organisation bleiben, man muss zuhören, dass man da auch wirklich quantitativ reinschaut und dann Maßnahmen ableitet. Es wird Fragen geben. Ich nehme jetzt die Frage in Richtung Compensation. Ja, wenn ihr eine Frage da drin habt, wie happy sind Leute mit ihrer Compensation? Das wird wahrscheinlich keine Frage sein, die total grün ist und alle sagen, oh, wir sind mega happy. Es bedeutet nicht, dass ihr nur gut seid, was eure Retention angeht, wenn alles in diesem Listening-Tool irgendwie im tiefgrünen Bereich ist und alle Leute glücklich sind. Das wird auch nicht passieren.
Ich habe sogar noch einen Hot-Take mir gerade überlegt. Wie messe ich das denn? Ein ganz toller Faktor ist ja schon zu sehen, wie viel reden die Leute überhaupt mit mir? Also wie ehrlich wird denn Feedback in meinem Office-Vibes oder Pulse-Survey gegeben? Das ist ja auch schon ein Riesenzeichen, wie wohl sich jemand fühlt und was ich für eine Kultur habe. Ob jemand wirklich offen sagen kann, das finde ich toll und beim Gehalt. Das heißt, ich hätte gesagt, die Retention-KPIs sind schon natürlich gewollte und ungewollte Fluktuation. Vielleicht eher auf Augenhöhe Trennung und Problemtrennung. Insgesamt die Stimmung, also wie zufrieden sind die Leute selber? Der Employee Net Promoter Score, also würdest du deinen Freunden empfehlen? Wie viele Mitarbeiter haben Mitarbeiterwerbungen? Und die quantitative Art des Feedbacks.
Finde ich fast sehr gut zusammen, ja. Und auf den anderen Themen gehen wir natürlich nochmal rein, wie ihr da eure Subthemen messt, weil wir haben auch ganz viel zu KPIs diese Folge.
Aber auch die Personalbetreuungs-KPIs, ja.
Alles. Diese Staffel wird quasi die eierlegende Wollmilchsau. Aber ich glaube, wir haben die Kernthemen ja jetzt schon einmal gegriffen. Wir haben sehr viel einfach locker über HR geredet. Nichtsdestotrotz haben wir uns ja gesagt, dass wir euch noch stärker mitgeben möchten, was genau sind unserer Meinung eigentlich die Top 3, die ihr aus dieser Folge eigentlich mitnehmen solltet. Und das werden wir jetzt versuchen, auch für alle weiteren Folgen zu machen, um unseren Podcast nochmal ein wenig griffiger aufzustellen. Anjali, was ist denn aus deiner Sicht so das erste Key Takeaway von der heutigen Folge?
Ich wollte noch kurz sagen, wir haben ja auch unseren neuen Claim, dem wir gerecht werden wollen. Und zwar strukturiert, persönlich, ehrlich und aus der Praxis erzählt. Und an dieser Stelle danke an den Florian, der so schön den Podcast zusammengefasst hat. Und ich fand es einfach so toll. Ist jetzt unser Claim.
Ich habe mich auch so gefreut. Florian ist ein lieber Kollege von mir und zwar ist er Partner von Statista Next, der Beratungseinheit von Statista. Und es war gar nicht am Anfang als Claim intendiert, sondern einfach nur als Feedback. Und Anjali und ich so, hey, es ist so cool, das müssen wir eigentlich verwenden. Und eigentlich ist das genau das, wo wir mit dem Podcast hin möchten. Von daher auch von meiner Seite aus, Shoutout und Grüße gehen raus an Florian. Vielen, vielen Dank, dass du uns den neuen Claim geliefert hast. Kommen wir aber zu deinem ersten Takeaway, Anjali. Ich bin ganz ungeduldig. Was hast du denn aus der Folge mitgenommen?
Also für mich das erste Takeaway ist, dass Retention sehr viel umfasst und auch ein sehr komplexes Konstrukt ist, was sowohl viel an der HR-Basis bedeutet, also viel Mitarbeiterbetreuung, aber auch sehr viel in diesem ganzen New Work und Employee Engagement. Und das HR ist irgendwie schon mitverantwortet, aber nicht alleine.
Ja, bin ich bei dir. Also eigentlich würde ich da jetzt zwei Takeaways direkt draus ableiten. Und zwar Nummer eins, Retention umfasst eigentlich alle großen Blöcke des Unternehmens. Das ist kein isoliertes Projekt. Das kannst nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal irgendwie ein Retention-Projekt.
Ja, ist nicht wie einmal Gehaltsbänder einführen.
Genau, richtig. Es ist kein isoliertes Projekt und das bedeutet, genau wie Anjuli sagt, es gibt verschiedene Verantwortlichkeiten in diesem Thema und es gibt nicht HR als diesen einen einzigen Owner. Takeaway Nummer 2, das hast du ja auch schon gesagt, ist das Thema, das umfasst unter anderem auch die Basics im Griff zu haben. Und ja, euch wird niemand Riesenapplaus dafür geben, dass jeden Monat die Payroll kommt. Es wird aber ganz viel Stimmung kreieren und ganz viel Frustration, wenn der Payroll jeden Monat falsch gemacht wird. Ich krieg so viel mit, gerade im HR-Umfeld, dass Leute wirklich einem fancy Thema nach dem anderen hinterherlaufen und dabei die Basics vernachlässigen. Von daher Nummer 2, Retention umfasst auch ganz klar, dass ihr die Basics im Griff habt. Niemand dankt euch für eure tollen L&D-Programme und Benefits, wenn er das 5. Mal in Folge die falsche Gehaltsabrechnung kommt.
Und 100%, ich muss es noch einmal kurz, weil es mir so oft auftaucht in meinem Job gerade. Ja, es tut weh, einmal die Basics aufzuräumen und sich einmal zu überlegen, wie mache ich den Gehaltslauf skalierbar. Aber ich verspreche euch, danach wird es besser. Ihr habt nicht nur mehr Platz für die wertschöpfende Personalarbeit, sondern auch die Basics tun weniger weh, wenn die einmal gut aufgesetzt sind.
Total. Und noch ein dritter Takeaway von heute, den ich mitgeben möchte. Ja, Retention muss gemessen werden. Es gibt Retention KPIs, aber das ist nicht nur, dass ihr keine Fluktuation habt und dass alle Menschen für immer im Unternehmen bleiben. Ja, also es gibt verschiedenste KPIs, wie ihr die Subthemen messt. Es gibt ein verschiedenes Set an Zahlen, die ihr euch anguckt. Aber denkt immer dran, ein bisschen Fluktuation wird es immer geben. Es geht an der Stelle wirklich darum, dass ihr für die jeweilige Unternehmensphase, in der ihr seid, die bestmöglichen Talente findet und dass ihr möglichst wenig, ich sag mal, unwanted attrition habt. Also, dass ihr nicht irgendwie merkt, okay, ich habe eine niedrige Fluktuation und dann bohrt ihr die mal auf und merkt, okay, Mist, eigentlich verlassen mich aber gerade genau die Leute, die einen exzellenten Job machen und die ich gerne im Unternehmen behalten möchte, dann habt ihr tatsächlich ein Problem. Das waren aus meiner Sicht die Top 3 Takeaways aus der heutigen Folge. Du nickst, dir fehlt auch nichts mehr, oder?
Mir fehlt nichts mehr, aber ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich doll auf die Folge, weil genau wie du gesagt hast, es ist so ein spannendes, komplexes Thema. Es ist nicht 1 und 0, also nicht guck nur auf die Fluktuation, dann weißt du, ob alles gut ist. Aber ich finde, es ist der wirklich tollste Teil der Personalarbeit, weil du so einen tollen Impact haben kannst, weil du wirklich was verändern kannst. Und weil du so richtig toll siehst, wie es ist, wenn am Anfang alle total schlecht gelaunt durch die Firma gelaufen sind und HR gehasst haben. Und dann räumst du auf und dann machst du das toll und dann merkst du so krass, wie die Kultur besser wird, wie HR wertgeschätzt wird, wie du auf einmal wirklich am Tisch sitzen kannst und Mehrwert lieferst und dafür sorgen kannst, dass die guten Leute befördert werden und nicht die, die am lautesten schreien und dass die Leute befördert werden, die das Verhalten anzeigen, was wir ja auch fördern wollen durch unsere Werte. Und ich finde, ich freue mich einfach total. So, Leute, gewöhnt euch schon mal dran. Das ist meine Retention-Euphorie. Ihr Lieben, das war die Auftaktfolge zu Retention. Hört euch gerne nochmal die Rookie-Folgen an, Ask Me Anything. Die Folge mit dem Bernd, der ungeschminkte Blick auf HR und die Veränderungen der HR-Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Nächste Woche steigen wir dann auch gleich direkt ein ins Thema Kulturmanagement und besprechen, was ist denn überhaupt eine Kultur, wie messe ich das, auch da, wer treibt die denn? Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass wir die Bianca Lammers als Gästin haben.
Bianca ist Leitung vom Thema Kulturwandel bei der Otto Group. Wird nächste Woche auch ganz viel darüber erzählen, wie schafft man es eigentlich, Kulturthemen wirklich auf oberster Management-Ebene innerhalb von Konzernen zu verankern. Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass wir sie für die nächste Folge gewinnen konnten.
Folgt uns gerne auf LinkedIn. Wir werden die Bianca und alle anderen Gästinnen und Expertinnen auch verlinken. Dann könnt ihr einfach den Links folgen. Wenn ihr noch mehr abgedatet werden möchtet, schreibt uns eine E-Mail an info@hr-ungeschminkt.de und meldet euch für den Newsletter an. Und wenn ihr noch mehr HR-Input braucht und euch beraten lassen möchtet zu all den Themen, die wir im Podcast besprechen, meldet euch gerne direkt bei mir oder PeoplePace. Ich freue mich wahnsinnig, dass es wieder losgeht. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dich wieder einmal die Woche hören kann, Annika. Freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Bin jedes Mal wieder ganz berührt, wenn ich mir die ZuhörerInnenzahlen anschaue. Und freue mich total, dass es euch genauso viel Spaß macht wie uns. Bis nächste Woche, ihr Lieben.
Ich kann mich dem nur anschließen. Es war ein absolutes Fest und freue mich riesig, dass es wieder losgeht. Und bis nächste Woche.